Intuition ist etwas, was deutlich individueller ist. Mhm. Dann kommt als Vermittler zwischen beiden auch die Kultur. Also insofern müssen wir aufpassen, wir haben erstmal alle das gleiche Gehirn, egal auf welchem Planeten oder auf welchem Kontinent wir geboren sind. Das ist sozusagen unsere Hardware, die wir alle miteinander teilen.
Herzlich willkommen zu Wofür stehst du morgens auf? Lebenssinn von A bis Z mit Tobias Esch und Suse Schumacher.
Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserem Funke-Podcast mit der wunderbaren Suse Schumacher, Waldtherapeutin, Positivpsychologin und Gefährtin.
Und mit Tobias Esch, Bestsellerautor, Arzt, Glücksforscher, Gesundheitswissenschaftler, und den Glücksforscher mag er nicht so, aber das haben wir schon mal geklärt in der Dankbarkeitsfolge. In unserem Podcast Wofür stehst du morgens auf? Lebenssinn von A bis Z. Und wofür bist du heute aufgestanden, Tobias?
Ich bin wieder mal ein bisschen zu viel gereist die letzten Tage, unter anderem mit Jetlag, weil ich in den USA war, wiedergekommen. Und was ich normalerweise immer mache, morgens schon seit 3 Jahren, ist eine eiskalte Dusche, egal wo ich bin.
Eisbaden?
Ja, in diesem Fall eiskalte Dusche. Und ich konnte das die letzten Tagen reisebedingt und schlafdefizitbedingt nicht tun und habe mich heute Morgen irrsinnig darauf gefreut, aufzustehen und unter die kalte Dusche zu springen.
Und wie lange hältst du das dann aus?
Das geht schon eine ganze Weile, also so 3-4 Minuten. Also das schon, also das ist jetzt mehr als nur so kurz so, das ist dann auch. Aber
das wäre ich eher.
Ja, ja, aber irgendwann stehe ich da. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kriege das von meinen Angehörigen und Bekannten seit Jahren vorgehalten, dass ich gar nicht der Typ dafür bin, weil ich häufig danach ewig brauche, um wieder warm zu werden und so bibbernd dann irgendwie am Frühstückstisch oder so sitze. Also ich mache das sicherlich eher vom Kopf her und wahrscheinlich nicht so, wie es soll. Mhm. Und du, liebe Suse, wofür sind denn Sie, Frau Schumacher, heute Morgen aufgestanden?
Also ich bin ja tatsächlich, ich mache diesen Podcast ja wirklich gerne mit dir, weil ich eigentlich immer die Welt ein bisschen besser machen möchte. Oh. Und das war heute Morgen so ein Yes, jetzt machen wir wieder eine neue Folge.
Oh, wie schön.
Und ich freue mich drauf, total. Aber bevor wir jetzt gleich starten und auch über das Thema sprechen, das wir haben, habe ich hier noch eine Leserzuschrift. Ich habe die damals schon beantwortet, weil das zum Thema Connectedness, also Verbundenheit war zu der Folge. Aber ich wollte sie dir nicht vorenthalten, deswegen lese ich dir das vor. Und vielleicht hast du auch noch eine Idee für Julia. Ich hatte schon zuvor zum Thema gelesen und bin ehrlich gesagt völlig überfordert mit Connectedness. Nach einigen Erfahrungen in diese oder jene Richtung bin ich eingebunden in meine Partnerschaft und Familie, aber es gibt keine Kontakte, die darüber hinaus wirklich deep gehen. Es ist auch gar nicht so wirklich Bedarf, irgendetwas zu diskutieren oder zu teilen, aber in meinen Gedanken, meinen Wundern, meinen Beobachtungen bin ich dann doch oft mit mir selbst allein. Ich bin damit sehr zufrieden, das ist fein für mich. Muss ich das ändern? Muss ich Kontakte, die man Freundschaft nennen könnte, forcieren, um die gesundheitlichen Risiken von Einsamkeit, die ich ja nicht fühle, zu minimieren? Tobias.
Ich denke, wenn man das so hört, dann das, was ich jetzt sage, wird wahrscheinlich vielen ZuhörerInnen auch so gehen, dass man fühlt, Einsamkeit und Alleinsein sind zwei verschiedene Dinge. Mhm. Also das Gefühl, tatsächlich sich einsam zu fühlen, also das ist ja auch schon eine Bewertung, und dadurch den Mangel zu erleben, den Mangel an sozialen Verbindungen zu erleben, an Connectedness, das ist das, was sozusagen toxisch ist oder krank macht auf Dauer. Allein sein und vielleicht auch mit sich selbst im Reinen oder so zufrieden sein, ist erstmal überhaupt nicht schlecht. Man kann auch allein sein, wir nennen das Selbstreferenz, also in sich selbst zu Hause sein und damit sich selbst genug sein. Das ist ehrlicherweise ein Zustand, der ja auch durchaus in der Spiritualität oder Meditation und Ähnlichem mitunter gesucht wird. Ja. Die berühmten Eremiten, die dadurch auch vielleicht sogar Erleichterung oder die Erleichterung und Erleuchterung finden wollen. Ja. Und die Verbindung, die dann vielleicht entsteht, zum Beispiel zu etwas Höherem oder zur Natur. Das heißt, Einsamkeit ist das eine, Alleinsein das andere. Ich kann mit mir im Reinen sein, zufrieden sein und vielleicht verbunden mit Natur, mit Gott, mit irgendwas Höherem, mit anderen Menschen, mit Tieren. Jetzt kommt trotzdem ein Aber. Also, erstmal, das ist kein Problem. Ein Aber habe ich doch bei der Hörerin rausgehört. Man muss gucken, ob ich mit mir selbst zufrieden bin, mhm, oder ob ich soziale Kontakte doch auch vermeide. Also, mhm, ob ich anderen aktiv aus dem Weg gehe, mhm, weil sie mich herausfordern, weil sie vielleicht meine Meinung herausfordern, weil ich das Gefühl habe, ich muss diskutieren, ich will aber gar nicht. Also wenn man das Gefühl hat, ich lebe in einer feindseligen Welt, wir nennen das Hostility, und deswegen in die Alleinsamkeit, mhm, geht, dann muss man schon hinschauen. Weil wir Menschen sind zutiefst soziale Wesen, unser Hirn ist zutiefst sozial, wir wollen eigentlich sozial sein, wenn ich mit mir selbst zufrieden bin, ist schön, aber aufpassen, wenn es darum geht, dass ich tatsächlich aktiv in die Vermeidung, mhm, gehe, dass ich mich aktiv abgrenze, ist erstmal nicht schlimm, weil ich gehe auch Konflikten aus dem Weg, da ist erstmal gar nichts gegen einzuwenden. Nur gucken, gibt's da unterschwellig etwas, was mich dazu führt, dass ich immer wieder in die gleiche Falle mit anderen, mhm, Menschen laufe und deswegen mich zurückziehe. Dann wäre es lohnenswert, mal zu gucken, mhm, habe ich, wenn ich mit anderen Menschen bin, schon mal immer wieder das Gleiche erlebt, warum ich dann zurückziehe. Und dann kann man schon noch mal da ein bisschen genauer hinschauen.
Mhm. Ich habe auch noch was, was mir noch einfällt, ist ja, es ist ja auch noch eine Frage, bist du eher introvertiert oder extrovertiert? Also in der Pandemie hatten die Introvertierten direkt einen Vorteil, weil denen das nicht so schwer fiel, alleine auch zu Hause zu sein und irgendwie was zu machen. Also, mhm, das ist, spielt ja vielleicht auch noch, mhm, eine Rolle.
Genau, Persönlichkeit spielt eine Rolle und die Frage, wie weit wir mit uns selbst, wie es so schön bei Hesse heißt, wenn die Seele ruht, wenn du kein Begehren mehr kennst, ja, im sozialen Bereich, das ist alles okay, sofern ich nicht Einsamkeit fühle, aber nochmal, am Ende des Tages sind wir Menschen intro wie extrovertiert dafür gemacht, in Verbindung zu sein, mhm, connected zu sein. Mhm. Und wenn ich die aktiv die Connectedness behindere, weil ich Sorge habe, sozusagen exponiert zu sein gegenüber anderen, dann lohnt es sich zu schauen, was triggert mich da? Mhm. Und vielleicht gibt es eben doch einen Hebel, einen Button, und dann kann man sich den doch nochmal angucken.
Mhm. Jetzt lass uns mal gucken, welches Thema wir heute haben. Wir haben ja den Buchstaben I.
Wie? Und wir wollen über nicht Igittigitt, sondern, nein, Intuition sprechen.
Genau, die ja im allgemeinen Sprachgebrauch auch oft Bauchgefühl genannt wird. Ja. Ob es nun sich wirklich um ein Bauchgefühl handelt oder was sich hinter dem Wort versteckt, ob es Risiken und Nebenwirkungen gibt und wie man vielleicht die eigene Intuition auch ein bisschen fördern kann. Darüber wollen wir sprechen, aber wir haben ja noch aus der letzten Sendung oder Folge eine kleine Übung gehabt, da ging es um Humor. Und der erste Teil war, doch mal mit einem Lächeln durch den Tag zu gehen und mal zu gucken, wie es einem so geht dann. Und der zweite Teil war, entweder selber Witze zu erzählen oder sich Witze erzählen zu lassen. Hast du das gemacht?
Also zum ersten mit dem Lächeln, das habe ich bewusst gemacht. Übrigens heute Morgen hier beim Ankommen im Studio auch wurde man begrüßt mit dem Button "Bitte lächeln". Das fand ich also auch sehr schön. Der zweite Teil, der hat für mich so einen ganz leichten, bitteren Beigeschmack, weil ich jetzt viel gereist bin und deswegen gedacht habe, ich führe jetzt mal ein Humor-Tagebuch und schau, mhm, mal, wie oft ich denn eigentlich so gelacht habe. Oder innerlich mich, sage ich mal, mit einem inneren Lächeln sozusagen humorvoll angerührt fühlte. Und ich muss zugeben, das sah ziemlich dürr aus. Deswegen habe ich Folgendes gemacht. Ich habe mir ganz bewusst Videos, ehrlicherweise, also Clips online von einem meiner besonders geliebten Humoristen, Dietmar Wischmeier, angeguckt und habe dadurch mein Lachkonto wieder aufgefüllt und habe einige der Witze, die ich dort gehört habe, dann auch erzählt. Also ich habe gemerkt, da war bei mir tatsächlich eine kleine Delle und da musste ich jetzt auch aktiv was, mhm, tun.
Ist interessant, dass du das sagst, weil ich, also dieses Lächeln, das mache ich öfter mal und das mache ich vor allen Dingen dann, hatte das jetzt gerade letzten Samstag, dass ich so schlechtlaunig aufgewacht bin, dass ich dachte, okay, es macht jetzt überhaupt keinen Sinn, sich hier auf irgendwelche Sachen zu stürzen, ich fahre jetzt in den Wald. Das mache ich echt öfter mal, wenn es mir nicht so gut geht. Und dann bin ich mit dem Lächeln in den Wald gegangen.
Im Grunewald?
Ja, im Grunewald bin ich immer und da besuche ich ja auch immer so eine alte Eiche und habe mich diesmal aber einfach mal anders bewegt und eigentlich kenne ich den Grunewald in- und auswendig, mhm, und habe mich verlaufen.
Oh.
Und musste dann so lachen. Das war dass mir das passiert, ja, weil ich ja mit Gruppen in den Wald gehe, ich kenne den wirklich richtig gut in- und auswendig, aber ich war lost und versuche auch immer mein Handy gar nicht erst zu benutzen oder so. Das war das eine und das zweite ist, bin irgendwie neulich über Harpe Kerkeling wieder gestolpert, weil der ja auch gerade ein Buch geschrieben
hat. Witzigerweise ich auch, ich habe heute neulich einen über zweistündigen Podcast mit ihm gehört.
Ja genau, mit Matze Hilscher, den habe ich auch gehört und dann habe ich mir bei YouTube alte Kerkeling-Sendungen angeguckt und fand das auch sehr köstlich. Also den habe ich damals gar nicht so wahrgenommen, aber das hat jetzt Spaß
gemacht. Ist ja witzig, dass wir beide intuitiv sozusagen passend zur Sendung heute das Gleiche gemacht haben. Also Videos, Clips oder Podcasts von Menschen gehört haben, die uns zum Schmunzeln bringen und dass wir beide bei Harpe Kerkeling gelandet sind. Übrigens ist mir das neulich beim Joggen im Wald auch passiert. Das war sehr cringe, wie mein Sohn sagen würde. Ich bin gejoggt, war im Wald und grüßte Leute, die ich begegnete und bin dann weitergelaufen. Das war ein Wald, den ich so auch nicht so gut kannte, der Königsforst bei Köln. Und dann traf ich die erste Person wieder und dachte, Mensch, die kommt mir bekannt vor. Und dann traf ich die zweite und irgendwann die dritte. Ich dachte, was ist denn jetzt hier Verrücktes los? Du triffst die gleichen Leute, die müssen ja denken. Ich habe dann hinterher am Bildschirm meine Joggingstrecke sozusagen hinterher nachvollzogen. Ich bin original, ohne es zu merken, im Kreis gelaufen.
Ja, genau im Kreis bin ich auch gelaufen. Tatsächlich. Ich finde nämlich, da sind so Bienenkästen und da bin ich auch wieder rausgekommen. Ihr könnt übrigens, auch wenn ihr jetzt den Podcast das erste Mal hört, es gibt hinter jedem am Ende immer eine kleine Übung, die ihr unbedingt mitmachen solltet und auch auf jeden Fall uns schreiben solltet, wie sie lief. Doch nun endlich zum Bauchgefühl oder zur Intuition. Was sagt dein Bauchgefühl in diesem Moment?
Mein Bauchgefühl sagt mir, dass ich mit dir im Moment gerade eingestimmt bin und dass ich das Gefühl habe, am richtigen Ort und am richtigen Platz gerade zu sein.
Was ist denn überhaupt Intuition? Also wie würdest du das beschreiben? Bauchgefühl ist ja so ein...
Jetzt komme ich wieder mit dem Neurowissenschaftler in mir. Ich würde das gerne übersetzen mit sowas wie eingestimmt sein oder diesen inneren Impuls folgen können, weil ich ihn A, wahrnehme, also ein Gefühl habe, was da aus dem Inneren kommt. Und zweitens, dem dann auch Raum gebe, also Zutrauen habe, das, was auch immer da ist, als erstmal wahr anzunehmen. Mhm. Also die beiden Dinge brauche ich. Ich muss anwesend sein und muss sozusagen diesen Impuls wahrnehmen. Der kommt witzigerweise, wir nennen das die Eingeweide-Sensibilität. Also der kommt wirklich aus dem Bauch.
Ja.
Im Hirn wird er abgebildet in der sogenannten Inselrinde. Da ist sozusagen ein Abbild des inneren Körpers im Hirn. Mhm. Und dort wird sozusagen tatsächlich dieses Bauchhirn, dieses Bauchgefühl abgebildet. Und man sieht tatsächlich erstens, man muss anwesend sein, man muss also sozusagen die, wenn man so will, die Aufmerksamkeit zu diesem Bereich der Inselrinde im Hirn senden, damit ich wahrnehme, da ist gerade ein Impuls und dann wahrnehme, da ist etwas stimmig oder nicht stimmig und dann, und das ist die deutlich schwerere zweite, wenn man will, Folge daraus, dem erstmal Raum geben und akzeptieren, dass da etwas ist und dass das wahr ist. Mhm. Also das Zutrauen haben, dass ich diesem Gefühl auch folgen kann.
Mhm. Nun galt bei uns ja rationales Denken, also langsames Faktendenken, ne? Immer als Nonplusultra. Und die Intuition ist ja eher immer so ein bisschen belächelt worden. Ja, wie ist denn das heutzutage in der Forschung? Weil ich meine, Fakt ist ja zum Beispiel, habe ich neulich gelesen, 72 Nobelpreisträger von 83 sagen, dass sie ihre einschlagende Idee nicht hatten, weil sie da die ganze Zeit gesessen haben und Daten verglichen haben oder so, sondern die so eine Art Eingebung hatten. Ja.
Du sagtest, wurde oder wird belächelt. Also so eine Art innerer Kompass, eingestimmt sein, Eingebung und dem Raum geben. Man kann auch sagen, in der Forschung wissen wir heute, dass die Qualität, die Güte, wie wir sagen, von Forschung und damit am Ende auch, ob ich hier sozusagen mit einer Forschungsfrage genau in ein Ziel hineintreffe, hängt davon ab, ob ich sozusagen diesem inneren Pfad folgen mag. Also ForscherInnen sind besonders effektiv, wenn man so will, wenn sie gute Fragen stellen. Mhm. Und gute Fragen kommen häufig erstmal aus der Luft, würde man denken. Also da schnappt wie so ein Zauberer plötzlich jemand so eine Frage auf und alle ein Teil sagt, ist doch logisch, warum fragst du das? Mhm. Und der andere sagt, wie kommst du jetzt da drauf? Mhm. Das ist meistens ein Hinweis auch in der Forschung, dass man auf dem richtigen Pfad ist. Der zweite Teil ist dann eben der schwierige, nämlich diesem dann folgen. Wir nennen diese Kombination manchmal auch Weisheit. Aber mhm. vielleicht ist das zu viel, das mit aber Weisheit.
Es könnte auch Kreativität sein.
Könnte Kreativität oder? Sein. Es könnte aber nochmal so ein Gefühl von eingestimmt sein. Also sich trauen, diesem inneren Impuls zu folgen, der Eingebung zu folgen. Das Rationale wird überbewertet, könnte man sagen. Man kann auch sagen, wiederum aus der Neurowissenschaft, wir haben zwei verschiedene Anteile in uns. Mhm. Wir haben, oder drei, wenn man es genau will. Wir haben erstmal dieses Bauchgefühl. Mhm. Dann haben wir einen Verstandesteil, der sitzt im Frontalhirn. Genau. Das ist sozusagen der, sagt vom Verstand, kann sein, kann nicht sein.
Der entscheidet
ja,
und so,
also
ja.
Wie doof bist denn du gerade eigentlich? Oder was soll der ganze Krams hier? Und dann haben wir auch ein Moral, und soziales und Moralgedächtnis oder einen Bereich, den sogenannten orbitofrontalen Kortex, auch im Frontalhirn, also im vorderen Hirn, der nochmal abgleicht, ist das gerade moralisch? Also ist deine Intuition, die du gerade hast, deine Eingebung, kannst du das, selbst wenn der Verstand sagt, boah, kommt dann die Moral und sagt, eher nicht. Ja. Das heißt, es ist ein Dreiklang aus, ist das moralisch gerade okay? Ist es vom Verstand machbar und ist sozusagen dieses Gefühl stimmig? Und daraus wird die Komposition, ob am Ende ein Verhalten ausgeübt
genau,
wird.
Genau, wie eine Entscheidung dann getroffen wird. Weil ich kenne das tatsächlich vom Coachen, dass ich ganz häufig, auch wenn ich so anleite oder so, mit reingehe, also auch meine Augen schließe und mich in quasi meinen Körper bewege und dann Impulse habe und diesen Impulsen nachgehe.
Ja.
Und das ist dann meistens genau der richtige Treffer, um weiterzugehen oder meinen Klienten entsprechend anzuregen, da nochmal weiter zu gucken.
Ja, sehr gut. Genau das scheint es zu sein. Nicht? Insofern ist die Überbewertung des Rationalen, des Verstandes sicherlich ein Problem. Man könnte auch sagen, wobei ich das jetzt gar nicht primär zwischen weiblich und männlich unterscheiden möchte, stimmt nämlich nicht.
Nee, genau.
Aber wir leben in einer Welt, in der sozusagen das Patriarchalische, das Entscheidende, oder wir sagen auch das Agentische, das ist vielleicht wertfreier, dieses Handeln überbewertet ist, das stimmt. Aber es ist auch an diesem agentischen Handeln, also an diesem Rationalen, erstmal nichts falsch. Mhm. Im Idealfall aber gibt es eben einen guten Ausgleich zwischen diesen unterschiedlichen Impulsen.
Gibt's denn sowas wie einen Alterseffekt? Also, weil man sagt ja immer, das ist so Sinnes- und Erfahrungswissen eigentlich. Also das Unbewusste, also das, was wir alles an Erfahrungen, an ja Sinneswahrnehmung und in unserer Lebensgeschichte haben, das dann quasi sehr schnell im Gegensatz zum rationalen Denken entsteht, also wie so ein Impuls, was ich eben meinte.
Also diesen Alterseffekt gibt es eindeutig, es ist unheimlich spannend.
Ja.
Ich habe eben schon mal erwähnt, dass das so ein bisschen in die Richtung geht von Weisheit. Wir unterscheiden, wenn man so will, ganz grob zwei unterschiedliche Formen. Das ist jetzt sehr, sehr vereinfacht.
Ja, auch, ne? So Selbstvertrauen ja, in gewisser
dem Vertrauen
Weise.
Dieses inneren Impulses. Aber wenn wir sozusagen Intelligenz ganz grob in zwei Gruppen teilen wollen, dann haben wir die fluide Intelligenz. Das ist das sozusagen das Lernen, das sich ausprobieren, Trial and Error, operantes Lernen und so weiter. Gibt es verschiedene Anteile darunter. Und dann gibt es das, was wir kristalline Intelligenz nennen. Also so eine Art Wissensschatz, der ist sehr intuitiv. Und das Spannende ist, Ältere wissen oft nicht, wie sie zu einer Entscheidung gekommen ist, aber sie haben die Abkürzung genommen. Mhm. Das heißt, ganz klassisches Beispiel, Scrabblen. Mhm. Man schmeißt so Buchstaben auf den Tisch. Jüngere Leute fangen an, mit den Buchstaben und den Fingern zu spielen und Wortketten zu bilden. Ältere sitzen da, also es ist ein bisschen klischeehaft, aber das gibt Forschung, die genau das tatsächlich zeigt. Ältere sitzen da und sagen sofort, ist doch klar, Xylophon. Ja. Oder so logisch, Ampel.
Ja, ja.
Das heißt, es ist sofort da. Man hat sofort die Abkürzung genommen, weil so viel Schatz schon da ist, so viel Erfahrungsschatz, dass die Eingebung sozusagen unmittelbar abgeglichen wird. Wir könnten auch sagen, diese drei Teile, die wir gesagt haben, das Moralische, das spielt jetzt beim Scrabble wahrscheinlich keine große Rolle, sei denn, es fallen einem sehr schmutzige Worte ein. Das Verstandesmäßige, dieses Ausprobieren, dieses Basteln an den Wörtern und dann aber dieses Intuitive oder dieses Eingebende, das ist bei den alten Älteren häufig sozusagen in kürzester Zeit miteinander verbunden. Und dann steht die Lösung sofort da, auch wenn sie nicht mehr genau wissen, wie sie da hingekommen sind.
Jetzt haben wir einen O-Ton, den würde ich mal einspielen.
Also ich höre tatsächlich eigentlich wirklich fast immer auf meine Intuition, weil das bisher eigentlich auch immer relativ richtig war. Deswegen habe ich jetzt bisher noch nicht beschlossen, nicht drauf zu hören. Aber bei mir ist es immer relativ sicher, wenn ich so auf Leute treffe, ob ich mir dann denke, okay, mit denen komme ich gut klar oder mit denen komme ich nicht gut klar. Da liege ich immer eigentlich relativ richtig dann, ja.
Ja, was sagst du?
Was soll ich dazu sagen? Finde ich gut. Also ich finde gut, wenn jemand eine gute Intuition hat. Das ist ja auf jeden Fall hilfreich. Und eben auch so in so spontanen Situationen, also wo eine ganz schnelle Entscheidung gefällt werden muss, wenn du dich dann auf deine Intuition verlassen kannst, ist ja perfekt oder prima.
Sehe ich genauso. Und vor allen Dingen, wenn es auch um andere Menschen geht und die Frage, tun mir andere Menschen gut in dem Moment. Das Spannende ist, dass wir... Das sehen wir auch in der Glücksforschung, die ja eines meiner, oder Zufriedenheitsforschung, würde ich jetzt richtigerweise sagen, dass das Gefühl von Zufriedenheit oder eben auch Glück an der Stelle etwas ist, was vor dem Nachdenken steht. Das ist das, was, wenn ich dich jetzt frage oder plötzlich sage, wie ist es jetzt gerade, wie fühlt sich das an, dieses Gefühl, was du sofort benennen kannst, das ist das, was uns den Kompass für das Glück zeigt. Nicht das Nachdenken und ja, und gestern war so, das kommt erst hinterher. Also das Gefühl, das affektive, intuitive, aus dem Bauch kommende Gefühl, das originäre, unverfälschte, das ist auch das, was uns zum Glück führt.
Genau.
Und wir haben leider oft uns angewöhnt, dem Impuls nicht zu folgen, sondern erstmal abzuwägen. Wir gehen also zu schnell in dieses abwägende Kognitive und dann bewerten wir. Dagegen ist auch nicht grundsätzlich etwas auszurichten, aber wir versagen uns damit auch manchmal diesen wunderbaren Impuls am Anfang, dieses gute Gefühl oder auch dieses unangenehme Gefühl, was häufig auch richtig ist.
Ja, genau. Mir fällt da nämlich auch eine Klientin zu ein, die den Arbeitsplatz gewechselt hat und zwar aus sehr rationalen Gründen wie, keine Ahnung, mehr Geld, besseres Team und, ja. Und die dann zu mir irgendwann sagte, aber ich hatte, also das lief alles dann total aus der Rolle, ja, also sie hat auch ganz schnell wieder gekündigt, weil die ganze Arbeitsatmosphäre überhaupt nicht wertschätzend und so weiter war. Aber sie hat dann gesagt, ich hatte von Anfang an ein komisches Gefühl, aber dann habe ich darüber nachgedacht, ach ja, dann könnte ich ja hier und dann könnte ich vielleicht, da habe ich mehr Entwicklungsmöglichkeiten und hätte ich mal auf mein erstes Gefühl geachtet. Würdest du sagen, das ist ein guter Anzeiger, so ein Gefühl, das man bekommt?
Absolut. Also das ist ganz guter und nicht nur guter, sondern wichtiger Anzeiger. Wir sehen das zum Beispiel auch in der Forschung, dass dieses Gefühl am Anfang nicht nur dazu führt, dass zum Beispiel entweder Glückshormone ausgeschüttet werden, sondern auch, wenn man so will, Angsthormone. Mhm. Also dass also so ein Stress entsteht. Und das zeigt ja, dass da was ganz Tiefes eigentlich passiert. Und das würde mein Verhalten normalerweise steuern. Und wir würden intuitiv sagen, das ist wahrscheinlich auch richtig, weil es ist ja da. Ja. Diese hormonelle Reaktion ist ja da. Wenn ich die übergehe, man sieht es jemanden ja oft an, ob man authentisch gerade ist oder gegen etwas anarbeitet. Aber nochmal, es kommt auf den Mix an. Ne? Mhm. Also wenn wir alle immer nur aus dem intuitiven Gefühl heraus operieren würden, würden wir vielleicht auch nicht manche Schwierigkeit, manche Hürde übergehen. Dinge ändern sich auch. Insofern ist es der Mix, aber die Fähigkeit zu trainieren, vielleicht auch an einem neutralen Ort zu üben, die Fähigkeit, Intuition zu haben, also wahrzunehmen und dem zu trauen, das ist sicherlich unterrepräsentiert und sollten wir machen. Wir haben im Medizinstudium zum Beispiel ein Modul, wo wir zwei Menschen, die sich noch nicht kennen, Studierende, am Anfang des Semesters, ganz am Anfang, gegenüber sitzen, gelost, random, und die sollen auf eine Karte schreiben, was der andere, dem sie gerade gegenüber sitzen, oder die andere für ein Typ ist.
Ja.
Und die Karte wird dann danach 5 Minuten, man guckt nur an, niemand hat ein Wort gesprochen, man guckt sich nur an, werden die Karten getauscht. Und es ist wirklich manchmal atemberaubend, wie klar die Leute sagen, wir haben uns noch nie gesehen, wir haben noch kein Wort gesprochen, aber du hast mich exakt getroffen.
Du kennst dieses Kunstwerk, das die serbische Künstlerin, ich komme gerade auf ihren Namen nicht, Abramovic, im MoMA gemacht hat in New York, die sich einfach hingesetzt hat und die Zuschauer konnten sich dann ihr gegenüber sitzen. Und die hat, da haben ja auch Menschen geweint oder sonst wie, die hat nur geguckt, aber es ist ganz viel passiert. Weil es ja auch, wenn Menschen in so einer Resonanz sind, irgendwann so eine Synchronizität gibt.
Die Marina Abramović hat ja auch unglaublich viel Gewalt erfahren sozusagen, weil plötzlich triggert das was. Und gerade zum Beispiel die Achtsamkeitspraxis, die wir hier ja auch schon besprochen haben, übt eben diesen Impuls und das Bewerten erstmal beiseite zu schieben. Das ist erstmal gut, also zu lernen und zu trainieren, das Bewerten beiseite zu schieben und diese Intuition erstmal in einem wertfreien Raum, bei dem noch nicht die Handlung unmittelbar folgt, erstmal nur zuzulassen. Also der Teil ist sicher gut, wenn wir den trainieren, dass wir das überhaupt zulassen. Der zweite Teil, was folgt daraus, der ist eine, der sicherlich auch kritisch anzuschauen ist. Also Risiken und Nebenwirkungen von rein intuitivem Verhalten ist zum Beispiel, dass Menschen nicht mehr lesbar werden, in dem Sinne, dass ich ihre Entscheidungen nicht mehr vorhersagen kann. Mhm. Jemand ist sprunghaft. Mhm. Jemand geht vielleicht auch Risiken dadurch ein, die nicht mehr im Rahmen sind. Es gehört eben zum Leben auch dazu, ein bisschen auch den langen Atem zu haben. Mhm. Also klassisches Beispiel, es war vor einiger Zeit mal im Spiegel, glaube ich, gab es ein Interview und da ging es um die Frage, was sind die beiden Dinge, die anzeigen in unserer Alltagswelt, ob Menschen sozusagen in der Lage sind, auch mal eine Durststrecke zu überstehen. Mhm. Und da waren zwei Beispiele, eine Doktorarbeit schreiben und einen Marathon laufen. Also es braucht manchmal auch die Fähigkeit dieser Intuition, boah, das ist jetzt aber echt kacke hier, dem nicht zu folgen, sondern dann kommt der Verstand oder die Moral, die anderen beiden Teile, über die wir sprachen und sagten, nein, du ziehst das jetzt durch. Mhm. Also, ich gebe die Frage jetzt an dich zurück, Risiken und Nebenwirkungen. Mein wichtigster Punkt wäre, eine gute Balance zu finden, die zwischen dem Impulsiven und dem Geplanten. Aber dabei darf die Intuition sehr wohl wahrgenommen werden.
Ja.
Aber die Hoheit darüber, ob sie mich kontrolliert oder wer entscheidet hier, die Hoheit, die würde ich nicht abgeben wollen.
Ja, stimme ich dir voll zu, weil es gibt ja auch so Tests, die zeigen, dass Menschen in westlichen Industrienationen eine dunkle Hautfarbe unbewusst eher negativ und eine weiße eher positiv assoziieren. Also selbst Afroamerikaner entscheiden intuitiv so. Ja? Mhm. Also das bedient, ne, es ist eine schwierige Studie, aber das fällt mir, das fällt mir dazu ein.
Ja.
Das ist ja auch so ein spontanes, also das ist auch erstmal intuitiv, wenn du jemanden siehst. Instinkte und solche Sachen spielen da sicherlich auch mit rein.
Genau, oder? Also da müssen wir jetzt nochmal auseinanderhalten, Instinkte und Intuition. Instinkte sind sozusagen Teile unseres biologischen Erbes. Intuition ist etwas, was deutlich individueller ist. Mhm. Dann kommt als Vermittler zwischen beiden auch die Kultur. Also insofern müssen wir aufpassen, wir haben erstmal alle das gleiche Gehirn, egal auf welchem Planeten oder auf welchem Kontinent wir geboren sind. Das ist sozusagen unsere Hardware, die wir alle miteinander teilen, sogar auch einfachere Lebewesen sozusagen. Das ist noch nicht mal nur was Menschliches, deswegen brauchen wir gar nicht in diese Diskussion zu gehen. Mhm. Was Instinkte angeht, allemal. Aber auch bei der Intuition, wir müssen schauen, wo sind kulturelle Prägungen. Und die laufen manchmal vielleicht auch in eine Richtung, die vielleicht gar nicht gewollt ist. Insofern sind das Dinge, die müssen wir uns im übergeordneten Kontext anschauen. Für den Einzelnen gilt aber überhaupt erstmal zu trainieren, dass diese Intuition sein darf. Mhm. Und dass ich erstmal bei mir bin.
Also das, was ich mitnehme, ist die Balance, die es geben muss. Das heißt, mich auf beides eigentlich zu verlassen oder auf drei. Ich habe jetzt gehört, da gibt es auch noch ein Zentrum, das die Moral
irgendwie. Die ist das abgleicht im Grunde genommen zwischen dem, kann ich das jetzt gerade tun oder ist das eigentlich moralisch jetzt gar nicht? Und das ist auch in Ordnung.
Das ist auch richtig,
in Ordnung, sich gegen etwas zu entscheiden, weil ich sage, nee, da folge ich jetzt nicht der Intuition, weil es für mich an dieser Stelle moralisch nicht richtig wäre. Mhm. Ja, liebe Suse, ich habe hier auch eine Leserin, die uns geschrieben hat, und zwar Lilly. Ich habe das Gefühl, dass ich meiner Intuition nicht vertrauen kann. Meine Freunde erzählen mir oft, dass ihre Intuition sie fast nie in die Irre führt. Doch bei mir scheint genau das Gegenteil der Fall zu sein. Immer wenn ich meiner Intuition vertraut habe, ging es oft schief. Ist mein innerer Kompass einfach kaputt? Suse.
Das kann ich nicht sagen, weil ich Lilly nicht kenne. Aber natürlich ist die Intuition ja nicht immer richtig oder muss nicht immer richtig sein, sondern es kann auch gut sein, dass Sachen dagegen sprechen. Und es gibt eben auch Menschen, die sehr emotional und impulsiv reagieren und vielleicht in Momenten impulsiv oder spontan emotional reagieren, die vielleicht eher eine etwas zurückhaltende andere Reaktion erfordert hätten. Und da kommt man wahrscheinlich, so stelle ich mir das vor, liebe Lilly, dann irgendwann mal an die Frage, stimmt irgendwas mit meiner Intuition nicht? Ich glaube nicht, dass es so ist, aber vielleicht mal zu schauen, wenn du einen Impuls hast, weil es irgendwas gibt oder auf du auf irgendwas reagierst, vielleicht nicht gleich dem ersten Impuls nachzugehen, sondern nochmal zu schauen, was ist denn da gerade, was will denn da gerade sich äußern und wie ist es jetzt gut, das zu äußern eben auch, weil manche Sachen sind eben, da eckt man dann womöglich wieder eher an. Was würdest du sagen?
Ja, genau so. Also wie wir schon besprochen haben, es braucht eben diese Balance zwischen diesem inneren Eingestimmtsein, diesem Gefühl, wahrnehmen, das ist gut, zutrauen, das ist gut, aber eben die Balance zwischen dem Verstand und auch dem Moralischen. Und insofern, wir wissen heute, dass es, wie du es genau beschrieben hast, manche Menschen sind sehr impulsiv und für die ist es durchaus manchmal hilfreich, diesen Moment zwischen dem Impuls und der
atmen.
Genau, zwischen dem Impuls und der Entscheidung, dem Ausüben, ein kurzes Innehalten zu haben, einen Moment der Reflexion, um sozusagen nochmal nachzuspüren, ist das jetzt wirklich das, was ich gerne ausüben möchte. Also die Kontrolle auch an der Stelle zu behalten und nicht von der Impulsivität, die aus der Intuition geboren wird, sozusagen sich überrollen zu lassen. Also Kontrolle zu erlangen ist an der Stelle gut, wie bei einer Wegzweigung. Wenn der eine Pfeil sagt, da geht's zum leckeren Essen und gleichzeitig aber sind ganz dunkle Wolken. Also da sieht man dramatisches Wetter kommen und der andere sagt, vielleicht ein kleiner Umweg, aber besseres Wetter. Dann möchte man möglicherweise dem Essen folgen oder irgendwas, was gerade ist, geht aber ein höheres Risiko ein, denkt man sich drüber nach, na, vielleicht ist es doch für mich richtiger, den anderen Weg zu gehen.
Was auch gut hilft, also was tiefes Atmen hilft immer, also auch um sich vielleicht aus emotionalen, anstrengenden Momenten wieder so ein bisschen runterzukühlen und zu erden. Was mir aber auch noch einfällt, manchmal kann man auch sich so ein Codewort geben, also das einem zum Aussteigen aus der Reaktion oder aus der, ne, zwischen Reiz und Reaktion.
Genau.
Ne, da gibt es einen Raum. Viktor Frankl, und da kann ich eben entscheiden.
Ja, wir sprachen ja auch schon von Stopp, atme, reflektiere, wähle. Also in diesem Moment das Stoppschild rausholen, atmen, kurz reflektieren und dann die vermeintlich richtige Entscheidung zu treffen. Das Schöne aber ist, mit der Entscheidung dann fein sein. Also dann auch zu sagen, das habe ich jetzt entschieden und dann weitergehen.
Genau. Zum Schluss haben wir ja immer eine Übung, oder in dem Fall sind es jetzt, glaube ich, heute zwei. Was hast du für eine Übung mitgebracht?
Also eine Übung zur Intuition, wie wir eben diese Intuition üben können, trainieren können. Darum soll es ja gehen, jetzt eben nicht plötzlich das eine mit dem anderen auszutauschen, sondern dem Raum zu geben wäre, wenn man einen Partner, eine Partnerin hat, also jemand, mit dem man das machen kann, mit dem man nicht alleine ist, wäre, zwei Menschen treffen sich, sitzen sich gegenüber und es wird runtergezählt 3, 2, 1 und dann nach der 1 sagt jeder spontan den nächsten Begriff, der ihm oder ihr in den Sinn kommt. Sagen wir mal als Beispiel, die eine sagt Tisch und der oder die andere sagt Auto.
Back.
Was sagst du? Backofen.
Backpflaume, hab ich gedacht.
Backpflaume, wunderbar. So, jetzt merkt man, die sind entweder ganz nah beieinander oder die sind weit weg auseinander, die Begriffe. Jetzt zählt man wieder runter von 3, 2, 1 und jeder sozusagen versucht sich mit seinem Begriff, den er jetzt als nächstes nennt, dem anderen anzunähern. Also intuitiv zu erspüren, aus welchem Raum kam der Begriff des anderen. Und so sozusagen nähern sich die beiden Personen an und vielleicht nach der zweiten, dritten oder vierten Runde plötzlich haben beide genau den gleichen Begriff. Das wäre eine einfache, kurze, spielerische Übung, wenn man zu zweit ist. Mhm. Was hast du für eine Übung
mitgebracht? Genau, ich habe das intuitive Schreiben mitgebracht. Da geht es darum, gar nicht so lange zu überlegen, sondern sich ein schönes Blatt Papier oder einen tollen, weiß ich nicht, Zeichenstift zu nehmen und dann wirklich das zu schreiben, was gerade in den Kopf kommt. Also es ist einfach aufzuschreiben. Und wenn dann die Frage kommt, was schreibe ich hier eigentlich, was ist das für ein Unsinn, das auch aufzuschreiben, so 5 Minuten oder man kann auch 20 Minuten, wie man möchte, und das hintereinander jeden Tag zu machen, ein paar Tage lang, und vielleicht auch gar nicht so viel hinterher noch zu lesen oder es nochmal durchzulesen oder so, um genau dieses assoziative, unbewusste mal in Gang zu bringen.
Mhm. Ja? Ja, wunderbar. Also gibt es tatsächlich auch Forschung, die zeigt, dass dieses Schreiben, wie du es gerade beschrieben hast, ganz wunderbare Effekte im Immunsystem und im Körper hat. Also die Verbindung zwischen Intuition, genau, Hirn, Bauch und Körper und damit letztendlich sogar Immunsystem ist wirklich zauberhaft.
Genau. Ja, und damit verabschieden wir uns von Wofür stehst du morgens auf, dem Podcast für Lebenssinn von A bis Z. Und wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann schreib uns auf jeden Fall gerne. Wenn dir diese Folge gefallen hat, vielleicht magst du sie abonnieren oder jemandem anders vielleicht auch schicken. Wenn du gar keinen Podcast mehr verpassen willst und uns Feedback geben willst, immer, immer gerne. In der nächsten Folge geht es um den Buchstaben J.
Joy of missing out.
Genau. Also die Freude, etwas zu verpassen. Was das genau ist und wie das auch vielleicht mit FOMO, nämlich der Fear of Missing Out, zusammenhängt, das erfährst du in 2 Wochen wieder. Bis dahin alles Gute und viel Spaß beim Ausprobieren.
Tschüss.
Tschüss.
Wofür stehst du morgens auf, ist ein Podcast von Funke. Moderation Suse Schumacher und Tobias Esch. Redaktion und Konzeption Suse Schumacher, Tobias Esch und Alexandra Schaller. Produktion Caroline Enders, Michael Rose und Simon Eichinger.
Ein Podcast von Funke.